Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute, am 12. Juni, ist Welttag gegen Kinderarbeit. Und nur, um das mal klar zu bekommen, was das heißt. In Zahlen, 152 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren müssen unter katastrophalen und auch ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Was das faktisch bedeutet, das hat Rudi Tarneden von UNICEF Deutschland heute in der ARD erklärt.
Etwa die Hälfte von den 73 Millionen leisten die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Die reichen von Prostitution, Zwangsarbeit bis hin zur Ausbeutung als Kindersoldaten.
Besonders betroffen von Kinderarbeit sind Länder in Afrika, südlich der Sahara zum Beispiel, aber auch Lateinamerika gehört dazu. Im Tag spreche ich mit Wilfried Wunden von Miserior, dem katholischen Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit. Er wird uns gleich erklären, warum Kinderarbeit eine moderne Form der Sklaverei ist. Außerdem blicken wir nach Sibirien. In der russischen Stadt Norilsk sind nämlich mehr als 20.000 Tonnen Diesel ausgelaufen aus einem defekten Öltank. Umweltkatastrophe ist eigentlich schon vorprogrammiert. Warum diese Nachricht auch in Russland erst relativ spät bei der russischen Regierung angekommen ist und was das jetzt eben bedeutet für die Umwelt, das erklärt uns unser Russland-Korrespondent Thiel Kukries. Hier ist der Tag. Ich bin Sonja Meschkat. Danke fürs Dabeisein. Kinder sollten nicht arbeiten müssen. Kinder sollten vor allen Dingen erstmal Kinder sein dürfen. Also spielen, Quatsch machen, heulen, lachen, Wackelpudding essen, mit dem Teddy kuscheln. Viele Kinder können genau das auch machen. Viele Kinder können das aber eben auch nicht, weil sie arbeiten müssen unter ausbeuterischen und unmenschlichen Bedingungen. Das betrifft global, also weltweit, 152 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren. Die Zahlen sind von UNICEF. Und es wird eben befürchtet, dass es noch mehr werden könnten in den kommenden Monaten wegen Corona. Denn Aufträge brechen weg. Die Eltern haben unter Umständen eben keine Arbeit mehr. Also müssen die Kinder mithelfen, um Geld zu verdienen. Das befürchtet auch Wilfried Wunden. Der ist Referent für fairen Handel bei Miserior, dem katholischen Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit. Herr Wunden, Kinderarbeit ist eine moderne Form der Sklaverei, so steht das heute in Ihrer Pressemitteilung. Was definiert für Sie moderne Sklaverei?
Die Sklaverei gilt ja als abgeschafft weltweit. Es gibt Menschenrechte, es gibt definierte Rechte. Es ist illegal, aber die moderne Form heißt, dass im Prinzip ein Konsum und ein Wirtschaftsverhalten in Teilen dieser Welt haben, wo eine Abhängigkeit eigentlich in ganz gleicher Weise gegeben ist, wie wenn es auch noch sozusagen eine offizielle Sklaverei ist. Das betrifft nicht nur Kinder, es betrifft auch Erwachsene, es betrifft auch solche Bereiche der organisierten Kriminalität. Also moderne Sklaverei werden zum Beispiel auch Sexsklavinnen, die in Deutschland in die Prostitution gezwungen werden.
Also im Endeffekt beinhaltet das auch einfach, dass man Menschen ausbeutet.
Exakt, das ist im Prinzip die Formulierung von moderner Sklaverei und unsere Aufgabe muss sein, das zu beenden. Und ich finde, ganz besonders gilt das für die Ausbeutung von Kindern.
Haben Sie, ein Beispiel dafür?
Gerne. Also wir haben im westlichen Afrika 60% der Kakaoernte. Also die ganze Welt braucht Kakao aus dem westlichen Afrika. Viele Eltern haben ihre Kinder in die Arbeit rund um den Kakao und den elterlichen Hof einbezogen. Können die Kinder aber vielleicht nicht in gleicher Weise zur Schule schicken dann mehr, weil die Einkommen zu niedrig sind, oder müssen sie schwere Arbeiten verrichten lassen. Und das ist nach der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation ausbeuterisch. Hier gibt es dann verschiedene Abstufungen, auch je nach Alter, aber tatsächlich betrifft das alleine in der Elfenbeinküste 1 Million Kinder aktuell und die Zahlen sind dort immer schlechter.
Das heißt, die Ursache weiterhin dafür, dass es Kinderarbeit gibt, hängt eben auch damit zusammen, dass es Armut gibt.
Exakt. Es ist im Wesentlichen als der Hauptursache, dass strukturell über Jahrzehnte zu niedrige Preise gezahlt worden sind für den Kakao. Es gibt natürlich auch hausgemachte Probleme. Wir haben in der Elfenbeinküste auch Bürgerkrieg gesehen. Wir haben starke Migration. Wir haben natürlich auch andere Ursachen, dass zum Beispiel auch kulturelle Art, dass man sagt, man möchte die Kinder auch an die Arbeit auf dem Hof heranführen und dann setzt man möglicherweise zu einseitig beim Anbau auf Kakao und vergisst, dass man ja auch noch andere Einkommen erzielen kann. Es sind natürlich auch Missernten zum Teil zu beklagen oder andere Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich gilt, es sind im Wesentlichen die zu geringen Preise, die die Bauerinnen und Bauern direkt ausgezahlt bekommen.
Ich würde gerne nochmal bei diesem Beispiel Kinderarbeit und Kakao bleiben. Vielleicht, um das auch nochmal ein bisschen plastischer zu machen. Also Sie haben jetzt gesagt, die Kinder werden eben eingesetzt, weil sie im Endeffekt mitverdienen müssen, weil sie mit dafür sorgen müssen, dass das Geld reinkommt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was heißt das für die Kinder ganz konkret? Was für Arbeiten müssen die leisten in diesem Sektor? Wie lang sind ihre Tage zum Beispiel? Wissen Sie das?
Also ein Tag für ein Kind kann bedeuten, je nach ob die Ernte ansteht zum Beispiel, dass man in Bäume klettern muss, in Kakaobäume klettern muss, um reife Kakaoschoten zu zerschlagen, eventuell mit einer Machete auch Kakaoschoten zu öffnen und aufzuschlagen, damit man an die das Fruchtfleisch kommt, in denen die Kakaobohnen sind. Das kann für ein Kind heißen, dass es vielleicht während einer harten Saison nicht in die Schule gehen kann und dann einfach in der Schule nicht mehr dem Unterricht folgen kann. Oder aber rund um die Ernte sind die Einkommen ja noch nicht da. Man hat die Ernte ja noch nicht verkauft und dann ist das Geld alle und die Kinder können die Schulgebühren nicht mehr zahlen, beziehungsweise die Eltern können es nicht mehr. Und in anderer Saison ist es zum Beispiel die Brandrodung. Viele Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste sind inzwischen sehr unfruchtbar, weil man über Jahre hinweg kaum was anderes angebaut hat als Kakao. Und dann muss man durch das Verbrennen des Unterholzes gegebenenfalls wieder über die Asche etwas fruchtbareren Boden erzielen. Und sobald Kinder eine Machete in der Hand haben oder mit Feuer arbeiten müssen, dann ist das eigentlich nach den internationalen Kriterien völlig ausgeschlossen und muss auch als ausbeuterisch gewertet werden.
Wenn wir jetzt mal von der Kakaoindustrie weggehen und nochmal gucken darauf, inwieweit sich Corona auswirkt auf Kinderarbeit, inwiefern verschlechtert das die Lage? Können Sie uns das nochmal erklären?
Also es wird vielleicht kurzfristige Effekte geben, dass wenn keine Arbeit verrichtet werden kann, möglicherweise statistisch auch Kinderarbeit geringer ist oder dass kurzfristig mehr Arbeitskräfte auf dem Markt sind, die günstig und billig sind und dann man auf Kinderarbeit etwas verzichten kann. Aber mittel- und langfristig wird das enorme Einflüsse auf die Einkommen der Haushalte haben. Aber wir müssen schon sagen, dass wir auch damit von ausgehen, dass es weniger Kontrollen geben wird, also dass einfach der Zugang von Zertifizierungsorganisationen oder Nichtregierungsorganisationen, vielleicht auch staatlichen Stellen, geringer sein wird. Und mit weniger Kontrollen befürchten wir, dass die Kinderarbeit eher wieder steigt.
Lassen Sie uns nochmal nach Deutschland gucken. Wenn wir jetzt einkaufen gehen im Supermarkt und wir machen den Wagen irgendwie voll mit den ein oder anderen Sachen, wo steckt Kinderarbeit drin, wenn wir einkaufen? Kann man das überhaupt erkennen?
Nein, Sie können es nicht erkennen. Es steht ja nirgendwo ein Zeichen drauf, was die Kinderarbeit sozusagen ankündigt. Sie können erkennen, wo es nicht drin ist. Das wäre zum Beispiel gegeben, wenn Sie ein Produkt kaufen, was ein Fairtrade-Siegel besitzt. Es ist so, dass circa die Hälfte des Kakaos, der in Deutschland verarbeitet wird, aus Westafrika kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass dort Kinderarbeit drin steckt, ist sehr hoch. Also ich würde schwer zu schätzen, aber ich denke, jedes vierte Kakaoprodukt wird auch aus ausbeuterischer Kinderarbeit sein. Insofern haben wir da Schwierigkeiten und müssen auch viel aufholen.
Jetzt haben wir, Herr Wunden, viel von Ihnen erfahren und das alles klingt wenig bis gar nicht erfreulich. Um ehrlich zu sein, gibt es eigentlich auch einen Lichtblick, also irgendetwas, wo Sie jetzt sagen, doch, da hat sich was verändert und zwar zum Guten?
Ja, man kann schon sagen, dass wir bis vor 5 Jahren eine ganz grandiose Entwicklung hatten. Wir haben viel weniger Kinderarbeit, zum Beispiel in Lateinamerika, gehabt. Die Einschulungsquoten waren viel höher. Es gibt auch Länder wie Kenia, wo man es wirklich erreicht hat, dass Kinder zur Schule gehen, auch verpflichtend zur Schule gehen. Wir hatten dann teilweise eher die Probleme, dass Schulen zu voll waren, dass quasi die Qualität des Unterrichts wieder schwierig war. Aber das waren doch alles Fortschritte. Wir haben nur leider in den letzten 5 Jahren versäumt, diese Fortschritte fortzuführen. Und deswegen haben wir noch viel zu tun.
Aber warum wurden die versäumt? Also was sind da die Gründe?
Also ich glaube, es hat mit politischem Willen zu tun. Es hat mit bestimmten Wirtschaftsbereichen zu tun, wo wir nicht weitergekommen sind.
Mit welchen zum Beispiel?
Es hat zum Beispiel mit Produkten aus Minen zu tun, die wir dann zum Beispiel in der IT-Technologie gebrauchen. Wir haben es dann mit Ländern zu tun, die ganz schwache staatliche Strukturen haben. Zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo haben wir sehr weit von der Hauptstadt Kinshasa entlegene Regionen, wo bestimmte Mineralien wie Kobalt oder Coltan abgebaut werden, wo es aber keine gute staatliche Infrastruktur gibt oder Überprüfung der Abbaubedingungen. Und in diesen Bereichen hat es die Industrie versäumt, ihre Lieferketten ganz klar nachzuvollziehen und möglicherweise aus sichereren Quellen ihre Produkte einzukaufen.
Aber das heißt, in den letzten 5 Jahren, das, was Sie zu Beginn gesagt haben, waren wir da eigentlich auf einem guten Weg, richtig?
Genau, genau. Deswegen begrüßen wir auch sehr die Initiative der UNO, nochmal den Fokus auf die Kinderarbeit zu legen, denn eigentlich weiß die Weltgemeinschaft, was zu tun ist. Es bedarf aber des politischen Willens und insofern begrüßen wir natürlich die Initiative der Internationalen Arbeitsorganisation und der UN. Wenn wir es nicht ganz schaffen, die Kinderarbeit komplett aus der Welt zu verbannen, dann liegt es daran, dass an manchen Stellen zu wenig Wille da ist. Aber es gibt da Wege und Möglichkeiten und das ist die gute Nachricht.
Herr Wunden, vielen Dank fürs Gespräch am Welttag gegen Kinderarbeit. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Das sieht nicht schön aus. Überall braunes und brackiges Wasser. Und es ist auch nicht schön. Es ist sogar katastrophal, und zwar für die Umwelt. Schon Ende Mai sind rund 20.000 Tonnen Diesel ausgelaufen aus einem kaputten Öltank in einem Wärmekraftwerk in der russischen Stadt Norilsk. Die liegt in Sibirien, also tausende Kilometer weit weg von Moskau. Und möglicherweise war das auch ein Grund, warum es einige Tage gedauert hat, bis auch Präsident Putin dann darüber Bescheid gewusst hat und ziemlich sauer darauf reagiert hat. So langsam kann man erahnen, was das überhaupt bedeutet, dieser Unfall. Norilsk steckt nämlich mittendrin in einer Umweltkatastrophe. Der Leiter des Kraftwerks ist mittlerweile festgenommen worden und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ich habe unseren Korrespondenten in Moskau, Thilko Gries, gebeten, uns mehr zu diesem Unfall zu erzählen. Und um besser zu verstehen, was das für diese Gegend rund um diese Stadt in Sibirien bedeutet, muss man erst mal wissen, wie es da so ist.
Das ist eine wirklich karge Gegend. Also schon klimatisch ist es karg, weil wir uns da 300 Kilometer nördlich des Polarkreises befinden. Das heißt, es ist wirklich meistens kalt. Jetzt gerade heute hat es 7 Grad dort, das nächsten Tage 14 Grad, aber das ist dann schon der Sommer, kann vielleicht auch noch ein bisschen wärmer werden. Aber die Polarnacht ist eben auch 1,5 Monate lang im Winter, da geht die Sonne überhaupt nicht auf. Das ist also alles ein Grund dafür, weshalb dort zu leben für Tier und Mensch nicht ganz leicht ist. Man muss sich schon arg anpassen. Um die Stadt selber herum ist es, wenn man so vom Flughafen fährt, reinfährt in die Stadt, kann man sehen, dass es auch sehr karg ist. Man sieht die Industrieanlagen der Erzwerke, der Metallverarbeitungswerke dort. Die haben ihre Spuren massiv hinterlassen in diesem Naturraum. Nicht unweit, also nicht ganz weit weg, in der Nähe könnte man auch einfach sagen, dieser Stadt, gibt es aber auch ein großes Naturschutzgebiet, das dort anfängt. Und das, ich war noch nicht in diesem Naturschutzgebiet, aber das sind, müssen wunderbar beeindruckende Bilder sein, die man dort auch erleben kann.
So, jetzt wissen wir, wie es da eigentlich aussieht. Wie ist es denn jetzt im Moment? Also jetzt, wo diese Ölkatastrophe passiert ist?
Die Stadt selber ist nicht betroffen davon. Diese 180.000 Menschen große Industriestadt ist davon nicht direkt betroffen. Das Werk des oder dieses Kraftwerk des Konzerns Nornickel liegt nicht direkt in der Stadt, sondern ist ein paar Kilometer weg. Und ja, da ist ja dieser Tank geborsten, dann sind über 20.000 Tonnen Diesel ausgelaufen, sind ausgelaufen vor allem ja in das umliegende Erdreich und aber auch in zwei Flüsse und dort mit der Flussströmung eben flussabwärts auch Richtung den nächstgelegenen großen See geflossen.
Jetzt muss man sich das wirklich mal vorstellen. Also du hast ja gerade schon gesagt, mehr als 20.000 Tonnen ausgelaufener Diesel. Der konnte ja auch erstmal da ordentlich rein und rauslaufen, weil das erstmal überhaupt nicht gemeldet wurde. Und jetzt wird eben schon seit ein paar Tagen versucht, diese Katastrophe einzudämmen. Kann man da überhaupt noch irgendwas ausrichten?
Es ist in der Tat viel Zeit vergangen. Das Werk hat wohl versucht, das mit den eigenen Kräften zunächst irgendwie anzugehen, aber richtig entschlossen und entschieden war es nicht. Das kann man daran ablesen, so wie du es gesagt hast, dass die oberen Stellen nicht informiert worden sind. Also man wusste in dem Werk, man wusste dann wohl auch irgendwann in dem Ort, das ist auch in sozialen Netzwerken nachzulesen, dass es solche Einträge gibt. Aber um 20.000 Tonnen Diesel oder 21.000 Tonnen womöglich sogar wieder einzufangen, sofern das überhaupt geht, oder dieser Lage Herr zu werden, braucht es Technik und braucht es Leute. Und die muss man ranschaffen, wenn man die an Ort und Stelle nicht hat. Das Ganze befindet sich ja sehr weit weg von anderen Großstädten und großen Siedlungen. Man kommt im Sommer schon auch hin mit Lastwagen, aber es dauert ewig. Man muss also dann über den Luftweg dorthin und man muss die Leute herbestellen. Dazu muss man natürlich das nach oben weiter melden. Und bis das ankam in Moskau, ist viel Zeit vergangen.
Ist es tatsächlich jetzt auch einfach eine zeitliche Verzögerung, weil das eben, wie du es eben beschrieben hast, dauert, bis die Information dann tatsächlich von A nach B kommt? Oder hat das auch etwas damit zu tun, dass man es gar nicht konkret benennen wollte, weil man irgendwie Angst hatte vor den Konsequenzen? Also ja, Stichwort russische Regierung. Mhm.
Ja, eher Letzteres. Das politische System, das System von Verwaltung und auch, hier haben wir es ja zu tun mit so einer Schnittstelle zwischen sehr großem Konzern, Nornickel, und dem Staat, die sind, ich wollte gerade sagen, teilweise identisch, aber es ist nicht ganz falsch. Also diese Stadt ist tatsächlich im Prinzip der Konzern. Ohne den Konzern passiert da gar nichts und gehen da buchstäblich die Lichter aus.
Das heißt, es sind auch sehr viele System, Menschen dort abhängig von, also jobtechnisch.
Absolut, du bist abhängig. Ja, du bist total abhängig davon. Das sind die Industriearbeitsplätze, die sind zum Teil besser bezahlt als der russische Durchschnitt. Das ist schon so. Dafür musst du aber auch viele Entbehrungen in Kauf nehmen, unter anderem die Polarnacht, die Kälte. Es weht sehr viel der Wind dort und die Lebensmittel, die alle herangeschafft werden müssen im Winter per Flugzeug, sind dann auch teurer. Ne? Und du hast eben diese Großstadt und sonst nichts. Also wer da was erleben will, der ist auf die Stadt angewiesen und das, was sie bietet, du kannst nirgendwo anders hin. Und alles, was da bezahlt wird an Einrichtungen, bezahlt werden kann, kommt letztlich auch von dem Konzern und den Steuern, die der zahlt. Ich kenne das auch aus anderen solchen Industrieregionen von Russland, diese Monostädte, also Mono, weil dort eben ein Konzern bestimmt ist. Und die Stadt ist entstanden wegen dieses Erzes, das man dort gefunden hat. Es war dann lange Zeit, in der Stalinzeit auch gab es dort Lager, Gulag, das Gulag-System hatte, richtig, Arbeits- und Verbesserungslager, wie es offiziell hieß, mit Zehntausenden von Gefangenen, die dort im Laufe ab 1935 bis in die Mitte der 50er Jahre dort schuften mussten, leben mussten unter erbärmlichen Bedingungen. Das war ganz, ganz schrecklich. Das hat aber im Prinzip die Basis, so tragisch ist das ist, aber das ist Teil der russischen Geschichte. Das hat die Basis gelegt für diese Stadt, die heute dort existiert.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Ja. Also das ist so quasi die Grundlage, ja, die auch so ein bisschen der historische Background. Aber wir waren eigentlich bei der Frage, der Fluss an Informationen, hat es tatsächlich damit was zu tun, dass das eben so weit weg ist von anderen Städten, bis die Information dann endlich mal da ist, wo sie auftauchen sollte? Oder hat das etwas zu tun damit, dass man einfach Angst hatte vor Sanktionen von Seiten der russischen Regierung aus?
Ja, Ja, genau. Das System belohnt es nicht, wenn du schlechte Nachrichten nach oben meldest oder wenn du mit schlechten Nachrichten ankommst oder wenn Fehler gemacht worden sind, die sind ja hier offensichtlich gemacht worden, dann kriegst du einen rüber, um es mal salopp zu sagen. Also gibt es kein Interesse daran, das nach oben zu melden. Und wer oder was leidet hier? Hier leidet vor allem die Natur. Die beschwert sich nicht. Ja, die schreibt keine Eingaben. Die Menschen selber werden dort auch nicht sie groß aufbegehren und keine Proteste organisieren, weil sie alle abhängig sind von diesem Konzern. Also so ungefähr sind die Logiken und die Abhängigkeiten. Und wer als Gouverneur nach Moskau sich meldet und da anruft und sagt, ich habe hier eine Umweltkatastrophe am Hals, dem wird gesagt, dann kümmere dich mal drum, sieh zu, wie du damit fertig wirst. Du bekommst da nicht unbedingt auf rationalem Wege die Unterstützung, die du brauchst.
Dass man die Natur aber möglicherweise auch braucht, einfach um weiter gut und auch eben überleben zu können, ist das überhaupt ein Thema?
Also, die Russen haben ein sehr romantisches Verhältnis und ein eigentlich auch sehr, sehr inniges Verhältnis zu ihrer Natur und den Schätzen dieser Natur. Die einfacheren Menschen, ärmeren Menschen sind natürlich trotzdem darauf angewiesen, dass sie überleben. Das Gehalt kommt nicht von der Natur, sondern es kommt von dem Konzern. Es gibt darüber hinaus aber auch nicht sehr viel Wissen. Also das ist jetzt wieder zu beobachten. Ein paar Tage nachdem das dann bekannt wurde, hat das Staatsfernsehen Bilder gezeigt und die Geschichte erzählt, dass jetzt hunderte Helfer dorthin entsandt worden sind und dass man ganz erfolgreich gewesen sei mit dem Eindämmen dieser Ölkatastrophe. Das entspricht nicht der Wahrheit. Und damit ist es erstmal in der Öffentlichkeit abgehakt. Wer die Wahrheit erfahren will, wer mehr erfahren will, der muss sich selber darum kümmern, der muss eben schauen, was schreibt denn zum Beispiel Greenpeace, was schreiben Umweltaktivisten, die an Ort und Stelle leben, was für Bilder posten die, was für Berichte geben die ab, wie sieht es da wirklich aus? Das ist Arbeit, das macht nicht jeder.
Wie schätzen denn die Umweltverbände und die Umweltschützer überhaupt jetzt die Folgen ein?
Als relativ katastrophal. Es ist einiges getan worden, das Öl aufzuhalten auf den Flüssen. Das ist richtig, aber es ist eben nicht vollständig gelungen. Und wie viel davon dann jetzt noch weiter schwappt in den nächsten See, den Piassino-See, und von da ist es nicht mehr weit bis zum Arktischen Ozean. Und das sind alles sehr sensible Ökosysteme. Das ist jetzt noch gar nicht so klar. Und welche Folgen das hat, das werden nicht die Bilder, wie wir es kennen, von so Erdölkatastrophen, wo verklebte Vögel am Strand irgendwie umherwatscheln, sondern Diesel ist flüssiger, es klebt nicht so sehr, es ist giftig vor allem. Also wir werden tote Fische sehen, wir werden tote Vögel sehen und eben auch vieles, was man darüber hinaus nicht mit dem bloßen Auge sofort sehen kann.
Jetzt schätzen Klimaforscher das ja so ein, dass das eben passieren konnte, dass dieser Tank da im Endeffekt zerborsten ist durch den Klimawandel, weil das Ganze ist ja ein Permafrostgebiet und durch den Klimawandel wird es wärmer. Das heißt, dieser Permafrostboden, der taut auf. Hat Präsident Putin das eigentlich auf dem Schirm? Also, dass das dauerhaft ein Problem sein kann und dass das auch nicht mehr weggeht?
Nicht mit allen Konsequenzen. Also ich weiß nicht, ob er es auf dem Schirm hat und schlicht nicht ganz genau weiß, wie er damit umgehen soll. Denn die Ausbeutung der Natur ist ein Stück weit auch Geschäftsmodell dieses Landes. Denn der Verkauf von Rohstoffen ist die wesentliche Einnahmequelle. Also Deutschland bezieht Erdöl, Erdgas und sicherlich auch Metalle und Kohle und all sowas. Und das kommt aus solchen Städten und kommt aus solchen Gegenden. In dem Fall ist es hier Metall, also Kupfer, Palladium, Nickel. Das kommt aus Norilsk. Wenn man da rangeht und diese Industrien einschränkt, dann sind sie womöglich weniger profitabel. Wo kommt dann das Geld her? Es sind ja auch Steuereinnahmen für den Staat. Aber das Problem wird immer drängender. Mein Eindruck ist, dass es sich auch etwas mehr rumspricht in der politischen Klasse, weil der Permafrostboden tatsächlich zusehends auftaucht, dass Risse auch an Häusern, Wohnhäusern entstehen, auch in Norilsk und in vielen anderen Städten in dieser Region, nördlich gelegenen Region. Das kennen wir schon seit Jahren und es wird auch immer schlimmer. Das ist jetzt eine der schlimmsten Vorkommnisse, dass so ein ganzer Dieseltank zerbrochen ist im Prinzip.
Das, was du jetzt gerade noch erzählt hast, jetzt mal weiter gedacht, gibt es denn überhaupt ein Interesse an Umweltpolitik in Russland?
Es gibt ein begrenztes Umweltinteresse, sagen wir mal, vielleicht auch dort, wo keine ökonomischen Interessen dagegen stehen. Also es gibt Regionen im Altai, die sind geschützt. Altai ist ein Gebirge südliche Sibirien-Grenze zu Kasachstan. Da gibt es aber auch keine Industrie, keine nennenswerte. Überall da, wo Industrie oder ökonomische Interessen dagegen stehen, gewinnt häufig die Wirtschaft. Sei es Skigebiete bei Sochi, reingebaut in Umweltschutzgebiete, die auch sehr sensibel sind, wo bedrohte Tierarten leben, da in dem Teil des Kaukasus. Oder eben dort in Norilsk oder an vielen anderen Orten. Da hat die Umweltlobby, die Umweltlobby ist eigentlich wirklich keine Lobby. Also das sind einzelne Verbände, das sind einige Aktivisten. Sie ist schlecht organisiert, sie verfügt auch im Parlament und im Kreml und in all den Machtstrukturen, die wichtig sind hier in Russland, über keine nennenswerte Stimme.
Tilko, ich danke dir fürs Gespräch und für diese Hintergründe bei uns in der Tag.
Sehr gern.
Das war der Tag heute am 12. Juni. Wie immer freuen wir uns, wenn wir eine Rückmeldung bekommen. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Sonja Meschkat. Wir hören uns bald wieder. Versprochen. Danke fürs Dabeisein.